Helden der Hauptstadt. Berlins Sportlerinnen und Sportler und ihr Traum von Paris. Der supersportliche Podcast vom Olympiastützpunkt Berlin und der Berliner Morgenpost.
Da sind wir wieder mit einer neuen Folge Helden der Hauptstadt, dem Podcast des Olympiastützpunktes Berlin und der Berliner Morgenpost. Mein Name ist Inga Bödeling und ich habe heute jemanden zu Gast, die schon zweimal bei uns war, und zwar Annika Zillekens. Hallo Annika.
Hallo.
Damit auch da draußen alle wissen, wer du bist, stellen wir dich jetzt mal vor in Annika Zillekens in 60 Sekunden. Alter?
34.
Sportart?
Moderner Fünfkampf.
Olympiateilnahme?
3 bisher.
Vorbild?
Lena Schöneborn.
Glücksbringer?
Kein spezifischen mehr tatsächlich.
Was darf in deiner Sporttasche nicht fehlen?
Die Klamotten für 5 Disziplinen.
Welchen Sport würdest du machen, wenn du keine Fünfkämpferin geworden wärst?
Wenn ich im Süden wohnen würde, Biathlon.
Was war dein größter Erfolg bislang?
4. Platz in Rio und Vize-Weltmeisterin.
Und deine größte Niederlage?
Die Olympischen Spiele in Tokio.
Wie viele Medaillen hast du schon gewonnen?
Schwer zu sagen, auf alle Fälle eine Einzel-WM-Medaille.
Und wo bewahrst du sie auf?
Im Schrank.
Super, danke dir. Das war doch schon mal sehr aufschlussreich. Und ich habe es gerade schon gesagt, du warst schon zweimal zu Gast. Das ist dein dritter Auftritt hier. Damit bist du diejenige, die am meisten bei Helden der Hauptstadt dabei war. Das war dein erster Auftritt vor den Olympischen Spielen in Tokio und dein zweiter danach, als du uns auch erzählt hast, dass du schwanger bist und Mama wirst. Und mittlerweile ist die kleine Frieda auch da.
Genau, ja, die ist jetzt schon 20 Monate alt, kommt mir selber gar nicht mehr so klein vor, aber natürlich, wenn man das vereinbart mit einem leistungssportlichen Leben von mir und meinem Mann, ist sie doch noch sehr klein und man muss ab und zu ein bisschen jonglieren mit den Zeiten.
Ja, dein Mann ist auch Fünfkämpfer, ist also eben auch im Trainingsbetrieb. Und du hast es vorhin bei deiner Sporttasche schon gesagt, das ist ja nicht nur eine Disziplin, sondern eben 5 Disziplinen, die du vereinen musst. Und da wird sich in diesem Jahr auch einiges ändern, da reden wir nachher auch drüber. Aber ganz spannend fand ich, dass ich gelesen habe, dass du, bevor du deine Tochter bekommen hast, immer sehr, sehr, sehr strukturiert warst und auch im Training nichts anders laufen durfte und alles sehr... Du hast dich, glaube ich, selbst als sehr unflexibel bezeichnet und das hat sich komplett geändert, oder?
Ja, tatsächlich schon relativ viel, insbesondere im ersten Jahr. Jetzt bin ich wieder ein bisschen mehr in den Strukturen drin, weil sie vormittags betreut wird von meiner Mutter. Aber im ersten Jahr hatte ich sie eigentlich immer bei mir und habe dann immer nur trainiert, wenn mein Mann nach Hause gekommen ist oder wenn sie geschlafen hat, bin ich mit ihr laufen gegangen oder so. Da musste ich schon sehr, sehr flexibel sein. Und manchmal, wenn ich jetzt in alte Muster zurückfalle, versuche ich mich immer daran zu erinnern, mit wie viel Flexibilität das doch letztes Jahr dann auch relativ erfolgreich war, um da ein bisschen die Lockerheit zu bewahren.
Jetzt stehen die Olympischen Spiele in Paris vor der Tür und du bist schon qualifiziert.
Ja, eine riesengroße Überraschung war das letztes Jahr für mich. Es gab relativ kurzfristig eine Veränderung in unseren Qualifikationsnormen des deutschen Verbandes. Und zwar wurde gesagt, dass die Europameisterschaft des letzten Jahres, da kann man, wenn man Top 8 macht, qualifiziert man sich direkt international. Das war schon immer so. Das hatte aber keinen besonders hohen Stellenwert bei uns. Und diesen Stellenwert haben sie diesmal extrem hochgesetzt. Sie haben gesagt, wenn man da Top 8 macht und beste Deutsche ist, muss man quasi im Olympiajahr in Anführungsstrichen nur nochmal ein Finale nachweisen, sozusagen als Leistungsnachweis, dass man auch konkurrenzfähig ist. Das habe ich dann letzte Woche beim Weltcup in Budapest geschafft und weiß sozusagen jetzt relativ frisch, dass ich 100%ig zu meinen 4. Olympischen Spielen fahren darf.
Die 4., das ist auch was, was nicht viele Sportler schaffen. Olympia und moderner Fünfkampf, das wird auch auf ewig mit deinem Namen verbunden bleiben. Wir haben da auch in der letzten Folge drüber gesprochen mit dir. Die Bilder aus Tokio 2021 von den Olympischen Spielen, die gingen um die Welt. Du lagst auf Goldkurs, als dein verängstigtes Pferd St. Boy bockte. Gerte und Sporn kamen zum Einsatz. Bundestrainerin Kim Reisner rief, hau drauf. Das war eine klar, der ein riesiges Reaktionsecho nach sich gezogen hat. Für viele, die jetzt vielleicht gerade nicht so ganz wissen, wo wir sind, damals hieß du noch Annika Schleu. Und du hast gesagt, es wird immer ein Teil deiner Geschichte bleiben. Was hat sich seitdem für dich verändert?
Ja, also man muss halt nicht versuchen, diesen Teil meiner Sportkarriere auszuschneiden. Der gehört zu mir. Ich bin darüber natürlich nicht besonders glücklich, aber es ist nun mal so. Ich denke schon, dass auf gewisse Art und Weise sich ein bisschen meine Einstellung zu den Olympischen Spielen verändert hat, ein bisschen meine Einstellung zu den Wettkämpfen verändert hat. Ich weiß halt, wie schnell tatsächlich auch weitreichende Sachen passieren können. Und es hat bestimmt meine Einstellung zum Sport und zu der ganzen Situation verändert. Und ich bin auch froh, dass es eher zum Ende meiner Karriere passiert ist. Ich glaube, wenn einem das passiert als noch viel jüngere Athletin, könnte es noch viel weitreichere Folgen haben für die ganze sportliche Karriere.
Und eben nicht nur die Vorfälle auf dem Reitplatz mit dem Pferd, sondern eben auch alles das, was danach passiert ist mit den Morddrohungen und mit den vielen Anfeindungen, die dir ja entgegengeschlagen sind, gerade auch über die sozialen Netzwerke. Das ist, glaube ich, für einen jungen Sportler oder eine junge Sportlerin auch einfach schwer, noch schwerer wahrscheinlich zu ertragen, oder?
Genau, also es war prinzipiell schon relativ schwierig. Und es war auch schwierig, dann vielleicht die Entscheidung zu treffen, man möchte nochmal zurückkommen, man möchte sich dem Ganzen nochmal stellen. Aber ich glaube tatsächlich, dass es mit dem Background, den ich hatte, mit schon zwei Olympischen Spielen und auch mit dem Wissen, dass es eigentlich schon so oft gezeigt habe, dass ich es gut kann und dass ich auch so viel Support schon hatte von vielen, vielen Leuten, auch international in der ganzen Fünfkampfwelt und auch im deutschen Sport, die wussten, dass ich es auch anders kann, dass es auch anders laufen kann, ist, denke ich, ein sehr großer Unterschied, als wenn das jetzt bei den ersten Olympischen Spielen passiert wäre.
Du hast nach der Geburt deiner Tochter 1,5 Jahre Wettkampfpause gemacht, bist dann vor knapp einem Jahr auf genau wieder zurückgekehrt. Hattest du da so bestimmte Flashbacks oder sowas, als es wieder aufs Pferd ging, oder konntest du das gut abhaken, verarbeiten?
Ja, also tatsächlich bin ich bei dem Weltcup in Budapest, bei dem ich jetzt letzte Woche war, auch wieder zurückgekommen, damals ein Dreivierteljahr nach der Geburt meiner Tochter. Und habe eine Mixstaffel gemacht, weil wir dachten, es ist erstmal ein ganz netter Einstieg, auch mit einem Partner zusammen, und war dort nicht ganz zufrieden mit meinem Reiten, einfach von der Harmonie mit dem Pferd, und alle von außen haben es gar nicht so tragisch gefunden, und ich fand es in dem Moment sehr schlimm und habe es mir auch sehr zu Herzen genommen. Und ich glaube, damit musste ich dann auch lernen, umzugehen, weil ich, glaube ich, dann eher begonnen habe, es alles noch kritischer zu sehen und noch stärker zu hinterfragen, weil ich natürlich schon auch immer weiß und das Gefühl habe, dass bei mir beim Reiten jetzt nochmal besonders drauf geschaut wird. Und deswegen, zumindest war es da bei dem ersten Wettkampf so, dass ich es als tragisch wahrgenommen habe oder als nicht angenehm, und alle von außen aber gesagt haben, sie fanden, es war eigentlich nach so einer langen Wettkampfpause wirklich ein guter Einstieg wieder.
Das heißt, du bist doch ein bisschen sensibler geworden, was den Umgang mit dem Pferd angeht.
Ja, ich bin auf alle Fälle sehr viel sensibler geworden in dem, was ich tue, wie weit ich gehen würde, wann ich sagen würde, okay, das passt halt einfach nicht, es funktioniert nicht für uns beide oder mit uns beiden. Und trotzdem kann ich mir vorstellen, dass das Reiten bei den Olympischen Spielen in Paris schon auch emotional und mental eine Challenge für mich werden wird.
Eben auch, weil der Fokus extrem auf dich gerichtet sein wird wahrscheinlich, oder?
Genau, unabhängig davon, ob es dann so ist und inwiefern es so ist und welche Platzierung ich dann überhaupt habe, werde ich definitiv das Gefühl haben und werde auch alles dann 100%ig gut machen wollen. Und man muss ja trotzdem immer diese gewisse Flexibilität behalten, weil es ist nun mal ein anderes Lebewesen und man kann vorher nicht 100%ig planen, wie es abläuft. Aber ja, ich würde sagen, dass mich dieser Vorfall noch mal sensibler gemacht hat, alles, was in diese Richtung bei der Arbeit mit dem Pferd geht.
Du wirkst auch mit Blick auf Paris sehr aufgeräumt, sehr klar, dass du weißt, was auf dich zukommt.
Genau, ich habe so meine gewissen Vorstellungen. Ich habe auch meine Vorstellungen, wie ich damit umgehen kann. Ob das dann wirklich so ist, weiß ich nicht. Meine Sportpsychologin, mit der ich arbeite vom OSP, hat mich auch schon ein paar Mal darauf angesprochen, ob das mich wohl hemmen würde oder so. Momentan habe ich noch nicht das Gefühl. Wir haben aber noch einen guten Sicherheitsabstand bis Paris. Deswegen bin ich gespannt, wie es bis dahin ist. Wir werden in Paris auch zweimal reiten, weil im neuen Format haben wir ein Halbfinale und ein Finale. Es wird zweimal geritten. Ich wünsche mir einfach, dass ich ein Pferd bekomme, mit dem ich gut harmoniere. Ich hoffe dass bei den nächsten Olympischen Spielen die Pferdeauswahl auch so getroffen wird, dass wir nicht zu hochsensible Pferde haben, vielleicht keine Privatpferde, sondern eher Pferde, die gewohnt sind, dass verschiedene Personen auf ihn reiten. so dass es für Reiter und Pferd beim letzten Mal Olympische Spiele moderner Fünfkampf ist, vielleicht nochmal ein harmonisches und schönes Bild abgeben können und ein gutes Erlebnis wird.
Halbfinale und Finale, beide Wettkämpfe dann mit dem gleichen Pferd oder wird dir dann fürs Finale nochmal wieder ein neues Pferd zugelost?
Genau, ich habe diese Art des neuen Formats auch noch nicht gemacht, weil das ja erst nach den Olympischen Spielen in Tokio geändert wurde, dass wir jetzt immer eine Qualifikation haben bei Weltcups, ein Halbfinale, ein Finale. Also beim Halbfinale wird dann von 36 Athleten auf 18 gekürzt. Das ist dann das, was auch bei den Olympischen Spielen passiert, weil wir 36 schon mal nur sind, also die Quali fällt weg, aber dann nochmal gekürzt auf 18 fürs Finale. Und ich habe bisher aber immer nur Weltcups gemacht, da findet im Halbfinale kein Reiten statt, weil das hängt auch ein bisschen mit den Pferden zusammen, weil dann so viele Athleten und Männer und Frauen und so, und da möchte man die Pferde auch schon, dass dann nicht zu viel geritten wird. Da reiten wir nur im Finale, beim Weltcup-Finale aber und bei den Olympischen Spielen wird im Halbfinale und im Finale geritten, habe ich aber bisher, seitdem ich zurückgekommen bin, noch nicht gemacht.
Wir reden nachher noch ein bisschen intensiver über dieses neue Format, fand ich nämlich auch ganz spannend, weil das Finale ja quasi in 90 Minuten gequetscht wird, auch für euch eine Riesenherausforderung, da bin ich auch gespannt, was du dazu sagst. Aber lass uns noch einmal ganz kurz zurückkommen auf das Thema Tokio und was sich danach auch so ein bisschen verändert hat. Denn der Sport hat sich extrem verändert. Zum letzten Mal wird in Paris im modernen Fünfkampf geritten. Danach wird diese Disziplin durch den Hindernisparcours oder Obstacle Racing, wie es auch so schön neudeutsch heißt, ausgetauscht. Und es wurde es schien als Konsequenz aus den Vorfällen in Tokio, wurde aber nicht als solche Konsequenz verkauft. Hast du manchmal das Gefühl, dass du so ein bisschen das Gesicht dieses Wandels bist?
Genau, also mir wurde vom Weltverband, oder nicht mir persönlich, aber vom Weltverband wurde gesagt, dass es schon vorher entschieden worden ist, dass das Reiten rausgenommen wird. Es gab danach monatelang harte Diskussionen. Es gab Proteste von vielen gestandenen Athleten, die gerne das Reiten dabei gehabt hätten. Ich persönlich habe manchmal ein bisschen das Gefühl, weil es schon relativ zügig nach Tokio kam, dass dann diese Entscheidung getroffen wurde. Ich weiß aber auf der anderen Seite, dass es in Tokio bis auf meine Bilder, die besonders präsent waren, weil es um die Goldmedaille ging und weil sie auch am eindrucksvollsten waren und natürlich nicht schön, viele andere Reitbilder gab vom modernen Fünfkampf, die auch nicht schön waren. Womit sich das Ganze so ein bisschen auf mehrere Schultern verteilt. Und also ich fühle mich nicht direkt damit in Verbindung gebracht, weil es mir auch nie so gesagt wird und weil es auch anders dargestellt wird. Aber natürlich so ein bisschen im Hinterkopf hat man es schon, dass man sich dem irgendwie so verbunden fühlt sozusagen.
Es ist ein riesengroßer Einschnitt für den Sport, denn das Reiten gehörte immer dazu zum modernen Fünfkampf. Das wird jetzt komplett gestrichen, dann eben dieser Hindernisparcours. Das bedeutet ja auch, dass man ein komplett neuer Athlet sein muss, eine komplett neue Athletin. Du für dich hast die Entscheidung getroffen, nach den Olympischen Spielen 2024 Schluss zu machen. Eben auch, weil geändert wird oder weil du gesagt hast, gut, irgendwann reicht's dann auch.
Genau, bei mir war das sehr vielschichtig. Ich hatte schon mal überlegt, ob ich nach Tokio aufhöre. Aufgrund der ganzen Vorkommnisse habe ich mich dann aber dazu entschieden, dass ich gerne nochmal, ich hatte eigentlich eine sehr positive Karriere im modernen Fünfkampf. Es war mein Leben, es hat mir mal Spaß gemacht und ich wollte die auch irgendwie positiv beenden und nicht auf die Art und Weise. Deswegen habe ich mich entschieden, ich mache nochmal weiter. Das war dann quasi schon die Zugabe. Ich bin jetzt 34, das ist für mich auch ein Zeitpunkt aufzuhören. Ich habe eine Tochter zu Hause, bei der ich jetzt dieses Jahr erstmals feststellen muss, dass es mir doch schon sehr schwer fällt, zu den Wettkämpfen zu fahren und sie zu Hause zu lassen, auch wenn ich sie in guten Händen weiß. Und natürlich überlegt man sich auch fünfmal, ob man in dem Alter mit den Erfahrungen und Erfolgen im Rücken halt nochmal umsteigt auf eine andere Disziplin. Und da war für mich relativ schnell klar, dass ich es nicht machen werde. Aber auch wenn das Reiten dabei geblieben wäre, hätte ich aufgehört, hätte vielleicht noch ein paar nationale Wettkämpfe dran gehangen, was jetzt wahrscheinlich schwierig wird.
Es ist eigentlich eine ganz neue Generation von Fünfkämpfern, die da entstehen muss, denn so richtig viele Parallelen gibt es eigentlich nicht zwischen diesen beiden Disziplinen. Ich glaube, ein Teamkollege von dir hat auch mal gesagt, er weiß noch gar nicht, ob er wettkampffähig ist für diese Disziplin und für große Wettkämpfe, um da mithalten zu können. Glaubst du, dass es da viele Karriereenden geben wird jetzt nach Olympia, weil einfach viele sagen, ich bin auch nicht mehr im Alter, um mir jetzt eine komplett neue Sportart anzueignen?
Ich war ursprünglich der Meinung, dass sehr, sehr viele aufhören werden. Tatsächlich, als wir das gehört haben, dass es geändert wird, hatten wir immer an die Ninja Warrior Parcours aus dem Fernsehen gedacht. Und da habe ich auch wirklich geglaubt, dass man das gar nicht schaffen kann, wenn man nicht spezifische Körper, genetische Ausbildung hat. Jetzt kennen wir den Parcours und jetzt bin ich der Meinung, oder habe ich auch schon bei vielen Jugendlichen, die den schon machen, gesehen, dass der durchaus machbar ist. Momentan noch mit sehr großen Schwankungen. Also die machen den manche 30 Sekunden schneller als andere. Ich bin der Meinung, das gleicht sich an. Ich glaube, sehr, sehr viele Athleten, wenn sie sich reinhängen, können das erlernen. Jetzt ist halt die Frage, wie viele Athleten Lust haben, da nochmal so viel Input reinzugeben. Ich habe überraschenderweise von ein paar auch älteren Jahrgängen doch gehört, dass sie überlegen, nochmal weiterzumachen. Eine Litauerin, 84er Jahrgang, hat gesagt, ach ja, warum nicht? Aber ich glaube, es wird schon einen Cut geben und es wird werden eine ganze Menge Athleten aufhören.
Mhm. Bei den Junioren ist es tatsächlich schon seit vergangenem Jahr ins Wettkampfprogramm integriert und damit auch in den Trainingsalltag. Das heißt, die wachsen damit ja jetzt auch so ein bisschen heran. Aber es gibt dann auch trotzdem noch so Athleten, die so auf der Schwelle dazwischen stehen, die irgendwie ihre ganze Jugend lang daran gearbeitet haben, diese Disziplin zu erlernen. Und das ist natürlich auch einfach ein harter Schritt, wenn du dann plötzlich sagen musst, das passt doch nicht mehr. Da gehen ja dann auch wirklich Karrieren vielleicht schon früher zu Ende.
Ja, ich glaube, da gibt es ganz verschiedene Facetten. Einmal die ganz Jungen, für die es nicht so das Problem darstellt. Dann hat man die, die es jetzt Anfang 20 sind, die es wahrscheinlich am härtesten trifft, die schon relativ viel im Reiten investiert haben, vielleicht die auch gerne reiten. Ich habe auch einen Trainingskollegen, der mit mir in der Trainingsgruppe ist, der wirklich auch sehr gut reitet, der jetzt quasi im Wettkampf kaum geritten ist und der sich dann umstellen muss. Aber da höre ich schon, dass die meisten es auf alle Fälle versuchen wollen und dann wahrscheinlich auch sehen, wie sie sich entwickeln und wie anspruchsvoll es ist und so. Aber natürlich, man muss jetzt mit einmal ganz viel ins Krafttraining investieren, was bei uns vorher eher begleitend war. Also wenn man sagt, ich bin gar nicht der Typ für Krafttraining, aber es macht mir auch einfach gar keinen Spaß, dann hat man da zumindest eine Disziplin mit adoptiert, die einem dann vielleicht nicht so viel Spaß macht. Und dann hat man, glaube ich, so in die Schiene gehört auch mein Mann, der ist 5 Jahre jünger als ich, aber trotzdem dann ja schon zum Ende der Karriere. Und die können es wahrscheinlich auch noch mal ein bisschen leichter auf die Schulter nehmen und sagen, ja, ich probiere es jetzt noch mal und hänge noch mal 4 Jahre ran. Und entweder es klappt oder es klappt nicht. Aber ich hatte auch schon eine gute Karriere vorher gehabt.
Du hast gerade schon angesprochen, die sind so ein bisschen wie diese Ninja-Warrior-Parcours, die man aus dem Fernsehen kennt. Ich habe viel gesehen, so dass mit Ringen ist, an dem man sich entlanghangeln muss oder so Schritte auf so freistehenden Flächen machen muss. Hast du es auch schon mal ausprobiert?
Ich habe es tatsächlich noch nie ausprobiert. Wir hatten auch ganz lange gar keinen Parcours. Also das ist, glaube ich, immer so ein bisschen, wenn Neuerungen reinkommen, die noch gar nicht so vorbereitet sind. Unsere Athleten haben dann ganz viel alternativ halt im Kraftraum trainiert, Haltekraft gemacht, Griffkraft verstärkt, aber gar nicht wirklich den Parcours üben können oder nur, wenn sie extra für ins Trainingslager gefahren sind. Jetzt haben wir hier einen in der Halle, den habe ich tatsächlich auch nur von der Entfernung gesehen. wir waren beim Weltcup in Kairo, da stand auch einer, da bin ich dann mal so die Stufen da hochgelaufen und habe nur festgestellt, dass es ja doch relativ hoch ist und dass ich mir vorstellen kann, wenn es nass ist oder wenn man noch nicht ganz so trittsicher ist oder wenn es dann halt wirklich im Wettkampf wirklich dann irgendwann um jede Sekunde geht, dass es schon auch, ja, also ich glaube, es kann schon auch actionreich sein. Es kann, glaube ich, dramatisch sein. Ich glaube, dass es auch eine gewisse Verletzungsrisiko birgt. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass es nicht auch spannend sein kann, wenn die da durch den Parcours fetzen. Aber ja, ich werde es nicht mehr machen.
Ich habe mal bei so einem Hindernislauf hier in Berlin mitgemacht. Die gibt es ja immer wieder, diese Xletics und keine Ahnung, wie die alle heißen. Und da gab es nämlich auch so manche Stationen und so ein bisschen stelle ich mir das vor, eben mit diesen Ringen und Co. Und ich fand das so anstrengend und so schwierig. Also man muss ja wirklich einfach ein Komplettathlet sein, um das zu packen. Aber es hat auch ein bisschen was Gutes, dass das geändert wurde, denn dadurch behält der moderne Fünfkampf die Olympiateilnahme. Das stand ja auch so ein bisschen auf der Kippe, nachdem man gesagt hat, Reiten nicht mehr. Da war dann die Frage, was ist die Alternative und bleibt die olympische Förderung und bleibt es im Programm für Los Angeles 2028. Von daher war, glaube ich, das Aufatmen auch groß, dass es zumindest im olympischen Programm bleibt, weil das ja auch für viele Sportlerinnen und Sportler entscheidend ist, was ihre Karriere angeht.
Ja, auf jeden Fall. Also ich sage jetzt mal, wir hätten uns halt ursprünglich gewünscht, dass das Reiten ganz stark überarbeitet wird, dass man vielleicht auch viel geringere Anforderungen stellt, dass man aber irgendwie noch diese Komponente Mensch und Tier im modernen Fünfkampf drin behalten kann. Dann haben wir relativ unmissverständlich gesagt bekommen, dass es eine direkte Forderung vom IOC ist, dass das Reiten nicht mehr dabei ist. Und dass eine Alternative genommen wird. Dann waren wir natürlich sehr, sehr glücklich, als es dann hieß, es ist bis LA noch drin. Aber wir sind uns auch alle bewusst, dass am modernen Fünfkampf hier und da immer weiter geschraubt und rumgeschnitten wird. Also die nächsten Gerüchte gehen jetzt in die Richtung, dass es Fechten nochmal reduziert und angepasst und schneller und spannender und gemacht werden muss. Also ich hoffe, dass es tatsächlich so ist, dass der Wille da ist, der moderne Fünfkampf bleibt im Programm, auch wenn es ja jetzt schon eine andere Sportart ist. Ich könnte mir aber auch vorstellen, dass es jetzt über die vier Jahreszyklen sich immer mehr dazu entwickelt, dass es am Ende wirklich fast eine andere Sportart ist, die dann eher in Richtung Triathlon mit anderen Disziplinen geht oder sowas. Und dann reden wir, glaube ich, wirklich von anderen Athletentypen.
Du hast gerade gesagt, spannender, schneller. Das ist auch so ein bisschen der Grund, warum man das Wettkampfformat verändert hat. Du hast es vorhin schon angedeutet. In Paris jetzt wird es ein neues Format geben, wo das Finale dann eben in 90 Minuten gepresst in einem Austragungsort vor dem Schloss Versailles ausgetragen wird. Also die Kulisse ist schon mal ganz nett, oder?
Ja, da bin ich auch gespannt. Wir sagen auch mal alle, mal gucken, wie es in Versailles wird.
Aber es gibt einfach eine neu angeordnete Reihenfolge der Disziplinen und eben diese Aufteilung in Halbfinale und Finale. Ich habe versucht, mich da reinzufuchsen und habe dann gedacht, ich habe ja eine Expertin da sitzen, die wird mir dann schon erklären, wenn ich falsch liege. Aber du hast vorhin schon gesagt, 72 Athleten, 36 Männer, 36 Frauen, die antreten und davon gehen dann eben 18 ins Finale, jeweils 18 Frauen, 18 Männer. Eure Wettkämpfe finden vom 8. bis zum 11. August statt, also eher Richtung Ende, aber das war immer so Ende Olympische Spiele, ne?
Genau, wir waren immer zum Ende. Ich erinnere mich, in London bei meinen ersten Olympischen Spielen sind wir am allerletzten Tag zum Wettkampf morgens um 6 getrabt. Da sind die Hockeyspieler entgegengekommen nach dem Feiern und wir sind, als wir ins Olympische Dorf kamen, standen schon alle in Abmarsch bereit für die Abschlussfeier, umgezogen da. Also wir sind es gewohnt, dass wir uns am letzten Wochenende tummeln.
Und der erste Tag, der findet in der North Paris Arena statt. Da sind dann eben so diese Halbfinals, denke ich mal. Und der zweite bis vierte Tag dann vorm Schloss Versailles. Und da soll das Finale dann eben so sein, dass ihr 35 Minuten reitet, 5 Minuten Pause habt, 20 Minuten fechtet. Da stand noch das Wort Bonusrunde bei. 10 Minuten Pause, 15 Minuten schwimmen, 15 Minuten Pause, 20 Minuten Laser Run. Das ist ambitioniert, oder?
Ja, es ist tatsächlich und es ist auch eine Herausforderung, körperlich und mental. Da musste ich jetzt auch erstmal ein bisschen reinwachsen in das neue Format, relativ zügig. Also tatsächlich der erste Tag ist an einem anderen Ort, weil da das Fechten stattfindet. Also dieses Fechten, wo jeder gegen jeden ficht, sowohl bei den Männern als bei den Frauen. Und auf dieser Grundlage, dieses Fechten, dieses Fechtergebnis nimmt man mit bis ins Finale. Mhm. Was schön sein kann, wenn man gut gefochten hat, was hart sein kann, wenn man nicht so gut gefochten hat. Und danach, sowohl im Finale als auch im Halbfinale, ist es so, dass wir jetzt dann eine Stunde Zeit für eine generelle Erwärmung haben. In der Zeit können wir schwimmen gehen, in der Zeit können wir Laser Run machen, in der Zeit können wir theoretisch uns auch nochmal fechtmäßig warm machen oder. Und dann beginnt es mit dem Reiten und das ist eigentlich vom Ablauf relativ gleich geblieben. Also wir haben diese 20 Minuten Zeit, uns auf dem Pferd einzureiten und dann reiten wir den Parcours. Und dann ist es aber so, dass direkt im Anschluss nach dem Reiten mit nur 5 Minuten Pause, das stimmt ganz richtig, diese Bonusrunde gefochten wird. Das war in Tokio auch schon so. Da werden sozusagen von der Runde, die wir vorher gefochten haben, um das nochmal in diesen Tag zu integrieren, vielleicht nochmal der Letzte gegen den Vorletzten und sowas, da kann man noch ein paar Sekunden gut machen, aber die eigentliche Grundlage im Fechten hat man vorher schon gelegt. Das wurde schon für die Olympischen Spiele in Rio rausgenommen, das lange Fechten, weil sie schon dort den Fünfkampf kürzer machen wollten, aber mit der Bonusrunde trotzdem das Fechten noch in den Halbfinals und Finals integrieren wollen. Es geht mit den 5 Minuten, weil man bedenken muss, dass derjenige, der als Letztes reitet, die Erstplatzierte ist in dem Moment und auch als Letztes damit auf die Fechtplanche geht. Dadurch geht das mit den Zeiten. Danach rennen wir wie die Verrückten rüber zum Schwimmen. Also tatsächlich ist das die neue Sache jetzt auch, dass wir diesen Schwimmanzug, den Fastkin, also diese Wettkampfanzüge, diese super engen, schon beim Fechten unter Spannend. Dem Fechtanzug haben, damit man sich dann nicht mehr umziehen muss. Und dann wird auch nicht mehr geschwommen nach Einteilung, nach den Schwimmzeiten. Also es wird auffällig sein, dass ganz langsame auch mit Schnellen in einem Lauf schwimmen, weil man jetzt nach Platzierung eingeteilt ist. Also auch die weiter hinten schwimmen zuerst. Und der letzte Lauf besteht aus den Bestplatzierten. Und dann ist es wirklich, das ist sehr, sehr stressig und das ist auch ein Laktatschock. Man atmet noch ganz schwer vom Schwimmen, ist schon damit beschäftigt, sich den Badeanzug runterzureißen, sich Laufsachen anzuziehen und dann möglichst schnell in den Schießstand zu kommen, um gerade, wenn man vorne platziert ist, vielleicht nochmal ein, zwei Schuss zu machen mit einem zittrigen Arm. Und dann wirklich noch mit dem vollen Laktat in den Beinen vom Schwimmen sich dann an den Start zu stellen und dann den abschließenden Laserrun zu machen.
Es soll dynamischer und zuschauerfreundlicher sein, weil alles an einem Ort ist und alles zusammengepackt und verständlicher und nachvollziehbarer, auch in der Entwicklung der Platzierung. Was hast du gedacht, als du es das erste Mal gesehen hast?
Ich würde sagen, also tatsächlich beim ersten Mal war ich Zuschauerin, habe ich bei meinem Mann zugeschaut, als ich schwanger war. Ob es nachvollziehbarer und einfacher ist, weiß ich nicht. Es ist tatsächlich so, dass man als Zuschauer eher hingeht wie zu einem Event. Also ich gehe mir jetzt ein Fußballspiel angucken, ich gehe mir jetzt ein Hockeyspiel angucken oder irgendeine Session in der Leichtathletik. Es geht halt dann relativ schnell. Also als Zuschauer kann man ja sich das Erwärmen noch sparen, dann kommt man zum Reiten. Und wenn da nicht alles an einem Ort ist, muss man schon fast hinterherrennen, um rechtzeitig in die Schwimmhalle zu kommen und wieder zurück zu sein. Das ist, denke ich, auf jeden Fall ein Benefit. Und ich glaube auch, dass man sich als Athlet daran gewöhnen kann. Aber es ist schon eine gewaltige Umstellung.
Wir kommen nochmal auf deine persönlichen Veränderungen zurück. Wir haben das Comeback angesprochen nach langer Wettkampfpause. Deine Leistungen waren, du hast selbst auch gesagt, überraschend stark sofort. Und du hast dann diesen Quotenplatz bei den European Games 2023 erkämpft. Ganz, ganz oft ist es so, da haben wir hier im Podcast auch schon häufig drüber gesprochen, dass man diesen Quotenplatz holt, aber dann noch nicht selbst starten darf. Also man holt ihn quasi für das deutsche Team. Ist das bei euch auch so?
Bei uns holen wir nicht fürs Team. Wir holen ihn tatsächlich namensgebunden und für den Weltverband, also die UIPM, bin ich als Annika Zillekins dann qualifiziert. War ich vor Tokio auch schon. Und wenn wir Länder haben, wo es nur ein oder zwei Athleten gibt, dann kann man sich dann schon zurücklehnen oder ganz olympiaspezifisch trainieren. Wir waren immer in der Situation, dass wir 3 bis 4 Frauen hatten, die sich qualifizieren konnten und auch oft, dass wir 3 bis 4 Frauen hatten, die sich qualifiziert haben. Und dann muss natürlich aus diesen ausgewählt werden. Und da hat der Deutsche Verband bisher mal die Weltrangliste als ganz ausschlaggebend gesehen. Und dazu muss man natürlich viele Wettkämpfe starten, möglichst immer gut performen. Und da gab es jetzt relativ überraschend für mich tatsächlich in der Situation die Änderung, dass sie gesagt haben, derjenige, dieser eine Spot, wenn es einen Mann und eine Frau gibt, die sich bei den European Games qualifizieren, derjenige muss nur noch mal einen Leistungsnachweis in Form eines Finales bringen, mit der Hoffnung, dass die konzentriertere und fokussiertere Qualifikation, Vorbereitung auf die Olympischen Spiele möglich ist.
Ist auch ein bisschen nachvollziehbar, ne?
Genau ist es. Ich bin gespannt, ob es tatsächlich so ist. Mir passt es jetzt halt auch ganz gut, weil ich dann mit der Kleinen halt auch ein bisschen flexibler bin, was extrem viele Wettkampfstarts angeht.
Wie schaut's mit deinen Erwartungen für Paris aus? Man geht ja immer mit einem Ziel irgendwie daran. Ist es für dich der persönliche Abschluss deiner Karriere oder lugst du dann doch noch auf eine Top-Platzierung?
Es ist so ein bisschen zwiegespalten. Letztes Jahr habe ich mich zum ersten Mal wieder ganz wohl gefühlt, weil ich irgendwie zum Wettkampf kam und der totale Underdog war und einfach mal machen konnte. Das hatte ich ja vorher über Jahre nicht mehr. Das hat dann super gut geklappt, war aber auch ein ganz neues Gefühl. Und ich sage immer, wenn ich jetzt rückblickend auf letztes Jahr zurückblicke, fühlt es sich an wie ein großes Abenteuer, weil ich meine Tochter immer noch dabei mit meiner Mutter und es war irgendwie wie eine ganz andere Welt. Jetzt bin ich zurück im normalen Geschehen, habe meine Ansprüche wie vorher, merke aber, dass die Leistungen auch sich sehr weiterentwickelt haben im Fünfkampf. Also wenn man vorher eine gute Läuferin war, dann die super viele Plätze gut gemacht hat im Laufen, dann ist man jetzt eine Läuferin, die mit den Guten mitläuft. Also die Leistungsdichte ist auch nochmal hochgegangen. Ich bin immer ein etwas pessimistischerer Mensch. Ich bin mir meiner eigenen Leistung noch nicht so sicher, wie ich es vor Tokio war. Ich bin noch ein bisschen unsicherer in der ganzen Situation, weil ich nicht über so lange Zeit so kontinuierlich hochrangige Wettkämpfe gestartet habe. Aber ich kenne mich auch. Ich möchte dort einen versöhnlichen Abschluss finden. Ich würde mir wünschen, dass ich da einfach nur glücklich durchs olympische Dorf laufen kann und schönen Wettkampf machen kann. Aber ich weiß schon, dass ich auch ehrgeizig bin. Deswegen mache ich so lange Leistungssport. Und dass ich schon auch mit guten Leistungen, was auch immer es dann am Ende heißen mag, den Wettkampf abschließen möchte.
Kommt die Familie zur Unterstützung mit?
Genau, die Familie kommt mit. Die hatten auch schon, das ist ja der Wahnsinn, was da Tickets kosten, teilweise Tickets gekauft. Die hatten sich, meine Schwester hat sich ein Wohnmobil gemietet, die haben einen Stellplatz. Und ich war schon völlig panisch jetzt bis Budapest, weil ich mal meinte, ich muss dieses Finale machen. einmal natürlich für mich und für alle, die irgendwie an meinem sportlichen Leben beteiligt waren, so als schönen Abschluss, aber auch auf diese finanzielle vorgestreckte Sache schon. Und da war ich sehr erleichtert, als ich das dann geschafft habe und freue mich jetzt aber auch, dass die vor Ort sein können und mal schauen, ob mein Mann als Zuschauer oder auch als Athlet da sein wird.
Wir lassen uns noch einen kurzen Blick über Paris hinauswerfen. Du hast gesagt, das sind deine letzten Olympischen Spiele. Du möchtest deine Karriere danach beenden. Ich weiß, dass wir bei einer der letzten beiden Folgen mit dir darüber gesprochen hatten, dass du gerade mittendrin in deiner Abschlussarbeit saßt und Richtung Lehramt gestrebt warst. Das heißt, danach geht's dann mit der Schule los?
Genau, ich habe auch nach den Olympischen Spielen in Tokio dann im Winter das Referendariat angefangen, habe ein halbes Jahr Referendariat an der Sportschule in Potsdam absolviert und hatte dann direkt zum Anfang der Sommerferien Mutterschutz. Ja. und da habe ich meine Tochter bekommen und deswegen fehlt mir sozusagen noch ein halbes Jahr Referendariat. Ich bin jetzt mit dem Sport wieder zurück in die Bundeswehr gegangen, bin jetzt wieder von der Bundeswehr geförderte Athletin, war auch sehr glücklich, dass ich wieder zurückgehen konnte und da jetzt wieder diese Top-Bedingungen habe, muss halt das halbe Jahr noch machen, aber mir war von Anfang an klar, mit Kind und leistungssportlichem Wiedereinstieg und Referendariat, das ist eine Hausnummer zu groß und deswegen habe ich das auf nach Paris vertagt und dann ja geht's zum Referendariat und dann ins richtige Berufsleben weiter.
Das klingt nach einem guten Plan. Wir wünschen dir auf jeden Fall ganz viel Erfolg dabei, Annika. Sowohl in Paris, dass du da einen persönlichen Abschluss findest, als auch für die Zeit danach. Vielen Dank für deine Ehrlichkeit heute und für das nette Gespräch. Euch da draußen, vielen Dank fürs Zuhören. Und wenn ihr zwischendurch mal einen Brummen gehört habt, dann waren das unsere Handys mit der amtlichen Gefahrenmitteilung wegen Brandgasen in Berlin. Aber es ist ja gut, dass wir gewarnt werden. Freut euch auf eine neue Folge Helden der Hauptstadt nächste Woche, Mittwoch. Bis dahin, macht's gut.